Es gibt mal wieder Ärger in der Open-Source-Welt und natürlich geht's wieder um Lizenzen. Dieses Mal um Terraform, denn HashiCorp hat quasi über Nacht die Lizenz geändert und für einen Aufschrei in der Community gesorgt. Ob dich das betrifft und was du wissen musst, das erfährst du in dieser Folge vom To-Do Developer Podcast. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, erstmal ganz, ganz lieben Dank an euch da draußen für die vielen Kaffee, die uns ausgegeben wurden. Und ja, ganz herzlich willkommen an dich, Malte. Wie geht's dir?
Mir geht's wunderbar. Ich hoffe, dir auch.
Ja.
Super. Alles klar. Dann lasst uns anfangen mit dem Kaffee. Also wir bedanken uns natürlich super herzlich für den ganzen Kaffee, der bei uns angekommen ist. Und da haben wir zunächst von den Jungs von Audiodatei, vom Audiodatei-Podcast, einen Kaffee bekommen. Viele Grüße an die beiden und wenn ihr mal reinhören wollt, auch ein super Podcast.
Dann hat uns Jules ganze 5 Kaffee springen lassen und hat geschrieben, ich grüße meine Jungs vom Flair und die auf Schalke. Macht weiter so, Männers. Malte, was macht das mit dir?
Ich hatte gehofft, dass wir diesen Podcast fußballfrei halten können gerade. Für mich als Essener ist ja das Thema Schalke immer ein schwieriges Thema. Aber gehen wir mal ganz schnell drüber weg. Als nächstes 2 Kaffee von MK Rietzel. Auch total lieb auf Instagram uns erwähnt. Da herzlichen Dank an dich. Wenn ihr mal jemanden sucht für Design, schaut mal rein. Findet ihr auf Instagram zum Beispiel oder auch auf LinkedIn.
Dann haben wir 4 Kaffee bekommen von BroJo4. Der hat geschrieben, dass euch die Podcast-Themen und der Kaffee nie ausgehen mögen. Bei der Menge an Kaffee, die wir gerade von euch bekommen, wir sind wirklich überwältigt. Also die letzte Folge scheint euch ja wirklich gut gefallen zu haben. Geht uns zumindest der Kaffee so schnell nicht aus. Für Podcast-Themen könnt ihr natürlich auch immer Vorschläge machen. Gibt es eine E-Mail-Adresse unten oder ihr schreibt es bei Spotify unten mit in die Kommentare.
Und der Koffeinpegel bleibt hoch. Vielen Dank noch an Martin für 3 Kaffee.
So, bevor wir aber in das Thema dieser Folge einsteigen, wollten wir eigentlich noch ein bisschen was zur letzten Folge sagen. Es war Folge 69, da ging es um Side-Projects oder Nebenprojekte. Und da haben wir relativ viel Feedback von euch bekommen, was wir sehr, sehr spannend fanden. Und zwar haben wir in der Folge, haben Malte und ich ja gesagt, dass eigentlich fast jeder Entwickler und jede Entwicklerin sie hat, diese Nebenprojekte. Und haben aber, um das mal zu verifizieren, eine Abstimmung zumindest in Spotify gestartet. Das heißt, man konnte unter der Folge einfach sagen, ob man ein oder mehrere Nebenprojekte hat. Und das würde ich jetzt gerne mal auswerten. Da haben 61 Personen abgestimmt. Und tatsächlich haben in Anführungszeichen nur 82, also 50 davon gesagt, ja, sie haben ein Nebenprojekt. Und 18%, also 11 Leute von den 61, die abgestimmt haben, haben gesagt, sie haben kein Nebenprojekt. Und das oder keine Nebenprojekte. Und das ist eigentlich spannend, weil das so ein bisschen ja dem widerspricht, was Malte und ich in der Folge gesagt haben, dass wir zumindest in unserem Umfeld ganz, ganz viele Leute kennen, die irgendwie nebenbei noch an irgendwelchen anderen Hobbythemen arbeiten. Hm. Und eigentlich ein spannender Insight, dass wir uns da vielleicht nicht ganz, also dass wir da vielleicht nicht ganz das wiedergespiegelt haben, was ihr so seht.
Ja, wir haben es vielleicht auch ein bisschen pauschalisiert und haben uns halt nur auf einen Aspekt von Nebenprojekten konzentriert, nämlich Softwareentwicklungsnebenprojekte, weil das irgendwie naheliegend ist und weil wir das ganz oft in unserem Umfeld sehen. Und da haben wir auch nochmal eine E-Mail bekommen von Christian, der gesagt hat, hey, ich fühle mich immer ganz schlecht, weil ich das Gefühl habe, alle Softwareentwickler machen irgendwelche Softwareentwicklungsnebenprojekte und ich konzentriere mich auf meinen Job und habe ganz viele andere Nebenprojekte. Ich spiele zum Beispiel in einer Band. Und das finde ich einen ganz interessanten Aspekt, dass die Dinge, die man halt neben dem Job machen, auch einen irgendwie weiterbringen können, kreativ sein können, ohne dass man letzten Endes an diesen Projekten arbeitet. Also wir wollen das auch nochmal hier dann relativieren. Nebenprojekte sind kein Muss. Du bist kein schlechter Softwareentwickler, weil du keine Nebenprojekte machst. Aber wir sehen es halt in unserem Umfeld, dass ganz viele Leute auch in ihrer Freizeit irgendwas basteln. Und das ist dann nicht unbedingt ein Teil der Weiterqualifizierung, sondern man kann halt auch super Software-Developer sein oder halt Nebenprojekte zu haben. Und ist ja bei mir auch ähnlich. Wie gesagt, ich habe länger nichts mehr gemacht, ne, weil einfach die Zeit fehlt. Ich mache ganz viele andere Sachen, zum Beispiel diesen Podcast, habe ich mir auch überlegt. Ne. Hat auch mit Softwareentwicklung zu tun, ist auch ein Nebenprojekt, aber hat relativ wenig Code-Impact letzten Endes. Aber das ist auch ein ganz spannender Aspekt, den wir einfach nochmal einbringen wollten. Und da auch vielen Dank für das Feedback und der Aufruf. Schreibt uns gerne eine E-Mail, auch wenn ihr Dinge mal anders seht als wir. Das hilft uns auf jeden Fall, das Ganze ein bisschen einzuordnen.
Genau, und was sonst an Nebenprojekten reingekommen ist, das könnt ihr euch gerne auch einfach anschauen. Also wenn ihr diesen Podcast auf Spotify hört, ansonsten kann man auch, glaube ich, ohne Spotify-Account sich das zumindest anschauen, wenn ihr den Podcast auf einer anderen Plattform hört. Aber da haben unter der letzten Folge einige von euch ein bisschen ihre Nebenprojekte mal kommentiert und vorgestellt. Das ist ganz spannend, was da so die Community baut. Also wenn ihr Lust habt, schaut da doch gerne mal rein.
Und damit steigen wir ins Thema ein. Thema Open Source Community und Terraform. Du bist darüber gestolpert. Die ganze Open Source Community regt sich mal wieder auf. Was hat es damit auf sich?
Ja, die Open Source Community ist ja schnell auf 180. Und ich würde gerne heute so ein bisschen mit dir und im Anschluss auch gerne mit euch da in der Community ein bisschen drüber diskutieren, ob das gerechtfertigt war diesmal. Und zwar geht es um Terraform. Haben wir schon mal eine eigene Folge zugemacht, kennen viele von euch. Ist ein Infrastructure as Code, ja man kann fast sagen Standard von HashiCorp. War auch immer Open Source, ist auch weiterhin Open Source. Ist nur mehr oder weniger über Nacht von der Lizenz her geändert worden. Und zwar war Terraform immer unter der Mozilla Public License 2.0 lizenziert. Und es wurde jetzt von Armon Dadgar, dem CTO von HashiCorp, angekündigt, dass ab der nächsten Miner-Version sogar schon die Lizenz geändert wird zu einer Business Source License 1.1, die man unter BSL oder BUSL kennt. Und das hat vor allem einen großen Effekt. Und zwar sagt HashiCorp hier, dass Terraform, also der Terraform-Code nicht mehr komplett frei do whatever you want benutzt werden kann. Und sondern, dass es jetzt eine Permissive License ist, die vor allem sagt, dass direkte Konkurrenten von HashiCorp, die zum Beispiel auch Cloud-Services rund um diese Produkte anbieten, für kommerzielle Produkte sich eine andere kommerzielle Lizenz von HashiCorp kaufen müssen und eben nicht alles, was HashiCorp da zur Verfügung stellt, komplett frei nutzen können.
Hört sich jetzt zum Anfang mal ganz nachvollziehbar an. Ne? Ich meine, HashiCorp ist jetzt eine Community, ist keine Foundation. Die haben Terraform begonnen als Projekt, aber sind ein kommerzielles Unternehmen. Und natürlich erwartet man, dass ein kommerzielles Unternehmen auch Geld verdienen möchte und auch nicht möchte, dass Wettbewerber, und HashiCorp hat ja neben dem ganzen Terraform-Thema auch noch andere Produkte, zum Beispiel HashiCorp Vault, welches sie auch als kommerzielles Produkt zur Verfügung stellen und auch an Unternehmen verkaufen. Da erwartet man natürlich auch, dass sie damit Geld verdienen wollen und dass sie vielleicht auch nicht ihren Wettbewerbern helfen wollen. Von daher irgendwie ein nachvollziehbarer Schritt, sofern man sich dessen bewusst ist, dass Terraform von einem kommerziellen Unternehmen weiterentwickelt wird und wenn man sich bewusst wird, dass in der Vergangenheit auch schon Unternehmen genau das getan haben, nämlich ein Open-Source-Projekt genommen und dann auf Basis dieses Open-Source-Projektes ein kommerzielles Produkt anzubieten und damit mit dem Maintainer oder dem Core-Maintainer von diesem Open-Source-Produkt in Wettbewerb zu treten. Und ich denke mal, es ist durchaus legitim, sich dagegen zu schützen, oder was meinst du?
Ja, das ist natürlich genau die Frage, wie legitim ist das? Und das ist auch die Frage, die sich jetzt viele dieser Tage stellen. Also du sprichst natürlich auf sowas an wie, na, es gab ja mal dieses Desaster um AWS herum, wo die Technologien wie den Elastic Stack, aber auch MariaDB und Redis einfach gemanagt angeboten haben. Und das dadurch ein bisschen uncool war, weil das mit dem Maintainer nicht abgesprochen wurde. Und das ist auch genau das, wo sich hier HashiCorp natürlich vor schützen möchte. Deswegen sagen sie auch, also eigentlich sollte das ja für 99% der Nutzer da draußen nichts ändern. Problem und der Knackpunkt hier ist aber, was heißt denn das genau, mit HashiCorp in Konkurrenz zu treten? Das kann ja auch irgendwas sein, was HashiCorp in Zukunft mal irgendwie gemanagt anbietet. Und das ist eben überhaupt nicht definiert. Klar, ne, du kannst dann, wenn es soweit ist, irgendwie so eine Commercial License von HashiCorp kaufen. Aber niemand weiß und niemand sagt, und das definiert diese Lizenz auch nicht, ab wann du denn in Konkurrenz trittst. Und jetzt gibt es ja ganz, ganz viele Firmen da draußen, die gemanagte Services aller Art anbieten, so wie HashiCorp auch. Ne? Ich kenne jetzt solche HashiCorp Vault, also deren Secret Management Tool, kann ich mir ja selber hosten oder kann ich auch gehostet von HashiCorp beziehen. Aber wenn ich jetzt sage, ich hoste ein völlig anderes Tool in der Cloud als SaaS-Tool, nutze aber Terraform, um meine Infrastruktur zu deployen, rede ich in Konkurrenz mit HashiCorp? Weiß ich nicht. Müsste ich eigentlich, das ist auch so ein bisschen das Gegenargument der Community, jetzt immer mal wieder, also eigentlich müsste jetzt direkt mit HashiCorp abklären, was natürlich super unrealistisch ist. Die werden ja nicht 10.000 Firmen irgendwie antworten. Viele sehen das halt auch irgendwie dann als gierig an oder als Antwort auf schlechte Zahlen. Also HashiCorp ist ja an die Börse gegangen und seit deren IPO haben sie ordentlich an Bewertung verloren. Also ich glaube, die Bewertung von HashiCorp hat sich gedrittelt. Die Firma ist auch nicht wirklich profitabel und es musste also quasi auch irgendwas folgen. Also viele sehen das auch irgendwie als Reaktion dann eben an auf die leider schlechten Zahlen, die HashiCorp irgendwie im Moment zumindest an der Börse vorzuweisen hat. Und die Community sagt natürlich so ein bisschen, das ist ein Verrat an den Open-Source-Prinzipien.
Insbesondere natürlich bitter für die Leute, die über die letzten Jahre dort auch contributed haben. Ich meine, gerade das Thema Terraform ist etwas, was sehr weit genutzt wird und wirklich auch viele Leute contributed haben. Und dann entsteht natürlich jetzt der Eindruck, sie haben einfach alles dankend von der Community angenommen und machen jetzt da ein kommerzielles Produkt draus. Kannst du noch mal ein bisschen was zu dieser Lizenz erzählen? Also was genau darf ich jetzt als nicht in Wettbewerb stehendes Unternehmen mit der Mozilla Public License und was darf ich mit der kommerziellen Lizenz? Also geht es allein schon um die Nutzung von so etwas wie Terraform, weil ich glaube, jeder von uns verwendet tagtäglich irgendwie Terraform, weil wir irgendwie eine Ressource in irgendeine Cloud-Plattform deployen wollen und dann finde ich irgendwo ein Terraform-Template dafür, setze ich ein, deploy das. Es mag ja gar nichts mit dem zu tun haben, was HashiCorp als Unternehmen tut. Das heißt, ich deploy irgendeine random VM-Datenbank, hat nichts damit zu tun, mithilfe von Terraform. Darf ich das weiter tun, auch wenn ich vielleicht in einem völlig anderen Bereich im Wettbewerb stehe? Oder gilt auch die Nutzung schon als etwas, wofür ich diese kommerzielle Lizenz brauche?
Ja, das ist eben nicht ganz klar 100% geregelt. Und das ist auch so ein bisschen das Problem. Also mit dieser mit der Mozilla-Lizenz kann ich mehr oder weniger alles machen. Das war ziemlich frei, nicht geregelt. Was diese neue Lizenz jetzt halt vor allem sagt, ist, dass du keine gemanagten Services um die HashiCorp-Produkte herum bauen darfst. Es ist auch nicht nur Terraform betroffen, sondern es sind fast alle HashiCorp-Services betroffen, die irgendwie Open Source waren, die jetzt diese neue Lizenz bekommen haben. Und die sagen eben vor allem, hey, sobald du mit uns in Konkurrenz trittst, unsere Technologien, also Terraform, Vault und so weiter, vielleicht als gemanagten Cloud-Service oder dein eigenes Produkt um Terraform herum baust, also wenn du jetzt ein Produkt baust, was Infrastruktur automatisiert bereitstellt, da aber unter der Haube Terraform für verwendest, dann, also wenn Terraform Teil deines Produktes ist und du Geld dafür verlangst, dann darfst du das nicht mehr. Wenn du Terraform einfach nur nutzt als Mittel zum Zweck, um deine Infrastruktur aufzusetzen und dann auf der Infrastruktur ein völlig anderes Produkt betreibst, dann sollte das ja im Rahmen dieser Lizenz kein Problem sein. Mir ist es hier aber auch nochmal ganz wichtig, dass du darauf hinweisen, dass es natürlich keine Rechtsberatung ist und wer da wirklich vielleicht sich jetzt fragt, trete ich denn jetzt in Konkurrenz mit Terraform? Ich habe vielleicht ein Produkt, was auf diesen, auf den Technologien von Terraform basiert. Der sollte das auf jeden Fall mit einem Lizenzrechtler oder einer Lizenzrechtlerin klären.
Genau, aber halten wir erstmal fest, ich darf jetzt keine eigenen Produkte mehr um diese Open-Source-Produkte hier rum aufbauen. Ich glaube, das betrifft wirklich die meisten von uns nicht. Spannend wird es natürlich, wenn ich irgendwie ein Unternehmen bin, was ein Konkurrenzprodukt bereitstellt und dann im anderen Bereich wirklich auch Produkte oder Open-Source-Produkte von HashiCorp einsetzt. Sprich, ich betreibe halt irgendwie eine Art Secret-Store, Vault, biete das als kommerzielles Produkt an, habe das komplett selber entwickelt, benutze aber für die Bereitstellung der Infrastruktur dafür vielleicht Terraform. Und ich glaube, da wird es natürlich wird spannend und da muss man wirklich ins Detail reingucken, wie sich das letzten Endes auch ausgestaltet.
Ja, die Community tobt natürlich mal wieder. Aber was Terraform als Grund nennt, ist natürlich auch so ein bisschen nachvollziehbar. Sie sagen halt wortwörtlich, also sie haben einen längeren Blogpost, den wir auch mal unten verlinken werden, veröffentlicht. Aber sie sagen halt wortwörtlich sowas wie, sie können nicht länger tolerieren, dass Nutzer, die zu Konkurrenten geworden sind, ihren Code halt einfach kostenfrei nehmen und kommerzielle Produkte drumherum bauen. Das kann ich auch nachvollziehen, das finde ich auch fair. Und das ist auch gerade dann nach dem, was man natürlich auch mit AWS vor einigen Jahren und dem ganzen Elastic-Stack gesehen hat, sehr nachvollziehbar. Es ist aber oft so ein bisschen die Art und Weise, wie das passiert ist, die natürlich vielen sauer aufstößt. Denn ne, was natürlich jetzt ein bisschen das Feedback aus der Community natürlich ist, ist, einige sagen, dass Terraform Open Source nie wirklich ernst genommen hat. Die nehmen zwar Contributions an, aber der Code gehört natürlich weiterhin ihnen und sie können damit alles machen. Sie haben es mehr oder weniger über Nacht entschieden, diese Lizenzänderung vorzunehmen. Und das zeigt halt auch mal wieder, dass selbst wenn ich etwas Open Source verwende und das vielleicht nicht an irgendeine Foundation gesponsert wird, dass das Code ist, den jemand anders kontrolliert und wo auch jemand anders Änderungen vornehmen kann, ob ich sie jetzt mag oder nicht. Was ganz spannend ist, ist, dass sich daraufhin halt sehr, sehr schnell etwas gebildet hat, das nennt sich OpenTF, also TF ist eigentlich immer schon so die Abkürzung für Terraform gewesen, geht auch auf opentf.org, schon quasi so ein Manifest mit schon über 300 Supporterfirmen, die wirklich mit sehr harten Worten schreiben, dass das nicht geht und denen irgendwie das fordern, dass HashiCorp diese Änderung sofort zurücknimmt und andernfalls sie damit ja mehr oder weniger in Anführungszeichen drohen, quasi Terraform zu forken und eine eigene Version von Terraform zu erstellen, die wirklich echt Open Source ist, weil sie halt sagen, das komplette Ökosystem, das ganze Open Source Ökosystem, gerade in der Cloud, basiert fast schon darauf. Und es kann eigentlich nicht sein, dass etwas so Wichtiges in der Hand von einem einzelnen Unternehmen liegt. Und eigentlich ist das, auch gerade durch die ganzen Contributions von der Community, müsste das eigentlich in einem höher liegenden Interesse sein, sich, dass halt einer Community gehört.
Ja. Und das ist ja am Ende auch nur fair. Ich glaube, wenn ich ein Produkt als Open Source bereitstelle unter einer sehr freien Lizenz, dann muss ich damit rechnen, dass Forks entstehen und dass andere das weiterentwickeln. Und gerade wenn ich als kommerzielles Unternehmen so etwas als Maintainer betreibe, habe ich auf der einen Seite den Vorteil, den jetzt wirklich Terraform auch ausnutzt, dass ich später ab einer bestimmten Version die Lizenz ändern kann und dann dort ein proprietäres Produkt draus machen kann oder theoretisch sogar das als Closed Source weiterentwickeln kann. Aber auf der anderen Seite habe ich immer das Risiko, dass natürlich durch einen Fork mein Produkt sich auch in eine Richtung weiterentwickelt, die ich dann nicht mehr kontrollieren kann. Und ich denke, dieses Risiko gehen wir als User immer ein, wenn wir Open-Source-Produkte nutzen, wo es halt einen kommerziellen Owner gibt, einen kommerziellen Maintainer und nicht irgendwie eine Community, die dahinter steht. Und das sehen wir in ganz vielen Bereichen. Ich meine, ich glaube, alle von uns verwenden VS Code. VS Code wird auch als Open-Source entwickelt, aber von Microsoft. Und natürlich steht es dem Unternehmen dahinter zur freien Entscheidung, ob sie zu einem bestimmten Zeitpunkt das Ganze vielleicht anders vermarkten wollen, das Produkt ändern wollen, die Lizenz ändern wollen. Und genau das hat jetzt in dem Fall HashiCorp getan. Und ich denke, wir waren alle ein bisschen naiv, als wir solche Produkte angefangen haben einzusetzen, dass wir gesagt haben, das wird auch immer so bleiben, das wird immer Open Source sein, auch wenn da ein kommerzielles Unternehmen hintersteht. Das Gute ist, glaube ich, dass sie es jetzt so gestaltet haben, dass zumindest wir als Enduser nur in sehr seltenen Fällen da wirklich von betroffen sind. Aber wir haben jetzt diesen zusätzlichen Aufwand. Wir müssen jedes Mal prüfen, haben wir die richtige Lizenzierung oder kommen wir da gegebenenfalls in einen Konflikt und könnten da in eine rechtliche Problematik reinkommen mit HashiCorp, insbesondere wenn wir vielleicht auch noch kommerzielle Produkte von HashiCorp einkaufen. Weil ich habe es in ganz vielen Unternehmen mittlerweile gesehen, es werden auf der einen Seite die Produkte als Open-Source-Produkte genutzt und eingesetzt, aber ganz viele Unternehmen, die ich gesehen habe über die letzten Jahre, setzen natürlich auch die kommerziellen Produkte von HashiCorp ein und kaufen diese ein. Und gerade wenn man so ein Vertragsverhältnis hat, will man ja am Ende auch hundertprozentig sauber sein und nicht von dem Unternehmen, wo man bestimmte Services einkauft, auf der anderen Seite Lizenzen verletzen. Und ich glaube, das ist das Schlimmste, was da an der Stelle passiert ist, dass wir jetzt wirklich diesen Aufwand haben, dass wir jedes Mal prüfen müssen und nicht einfach hingehen können und sagen, okay, es war immer Open Source, frei verfügbar, wir können es auch weiterhin so nutzen, sondern wirklich jedes Mal in diese Prüfung reingehen müssen, abgesehen natürlich von irgendwelchen Hobbyprojekten, die wir selber machen. Aber wir müssen in vielen anderen, immer wenn wir irgendwas Kommerzielles damit tun, eigentlich prüfen, welche Lizenz brauchen wir hier.
Ja, ich glaube, das ist aber auch ein guter Knackpunkt. Ich glaube, wenn HashiCorp das von vornherein unter dieser Lizenz veröffentlicht hätte, hätte das für deutlich weniger Aufschrei gesorgt. Also ich bin auch nicht ganz damit einverstanden, was in diesem OpenTF-Manifest, was da gesagt wird. Da steht zum Beispiel, also da steht drin, ich übersetze es jetzt mal so ein bisschen frei aus dem Englischen, da steht drin, dass das schädlich ist für alle ähnlichen Open Source Projekte und dass das komplette Vertrauen in die Open Source Welt zerstört. Das wäre eine Giftpille für das Terraform-Projekt, einfach diese Lizenz zu ändern. Und sie sagen, stellt euch mal vor, die Maintainer von Linux oder Kubernetes entscheiden sich plötzlich dazu, von einer Nicht-Open-Source-Lizenz jetzt irgendwie zurückzutreten und eine andere Lizenz einzuführen. Und jetzt könnte man das auf einmal nicht mehr kommerziell nutzen. Und dem ist ja nicht so. Also Linux und Kubernetes gehören einer Foundation. Das heißt, dass die sind offiziell mehr oder weniger gespendet worden an eben die, in dem Fall Linux oder Cloud Native Computing Foundation. Und das ist vielleicht auch eins der Learnings aus dieser Geschichte, dass wir darauf achten. Ne? Terraform gehört keiner Foundation, sondern einer profitorientierten Firma, für die es natürlich, ganz natürlich ein Anliegen ist, nicht Code zu schreiben, den dann Konkurrenten umsonst nehmen und ein Konkurrenzprodukt drumherum bauen. Und ich glaube, da müssen wir uns die Frage stellen, was bedeutet eigentlich Open Source? Denn es gibt ganz viele Hardliner, für die bedeutet das wirklich, ich stelle ganz selbstlos Code zur Verfügung, den jeder daraus nutzen darf. Aber was bedeutet das? Bedeutet das wirklich, ich baue was und alle können das uneingeschränkt nutzen, immer für jeden Zweck? Ich weiß nicht, ob ich da mitgehen würde, weil ich stelle selber Projekte Open Source. Ich habe selber Sachen gebaut, wo ich mit Freunden gerade überlege, ob wir das Open Source sollten und unter welcher Lizenz. Und ich kann verstehen, dass man eigentlich keine Lust hat, dass man sagt, ich möchte andere Open Source Projekte unterstützen. Ich möchte vielleicht auch aus Transparenzgründen den Code offenlegen. Aber das muss ja nicht immer heißen, dass ich was in die, also unter jeglicher Ausschluss irgendwelcher Bedingungen in die Welt herausschenke. Sondern natürlich, wenn jemand das nutzt, um mit mir in Konkurrenz zu treten, weiß ich nicht, wie cool ich das finde. Und wenn ich was baue, was jetzt, also wenn ich es wirklich der Community schenken will, dann überführe ich es eben in eine Foundation und kann dann immer noch sagen, dass ich der beste Anbieter als Hauptmaintainer bin, der dann gemanagten Service drumherum bauen kann. Also ich bin da irgendwo, ja, ich sitze da so ein bisschen zwischen den Stühlen. Wie ist da deine Meinung?
Ich glaube, da wird wieder vieles vermischt. Ich meine, wir hatten ja in der Vergangenheit auch mal eine Folge, wo wir über Lizenzen gesprochen haben. Und ich glaube, da wird wieder diese ganze Lizenzthematik mit dem Begriff Open Source vermischt. Weil Open Source bedeutet letzten Endes quelloffen. Und quelloffen kann auch kommerzielle Software sein. Und ich glaube, HashiCorp hat in dem Fall natürlich eine Kombination. Das ist ein profitorientiertes Unternehmen. Sie stellen Dinge quelloffen bereit, haben aber das Recht, es irgendwie zu kommerzialisieren. Und ich hatte gerade das Beispiel VS Code genannt, ist auch quelloffen, aber letzten Endes steht ein kommerzielles Unternehmen dahinter, was profitorientiert arbeitet. Und es gibt allen Einsicht in diesen Quellcode, nimmt auch Contributions entgegen, aber das bedeutet nicht, dass ich mit diesem Quellcode machen kann, was ich möchte, weil ja eine gewisse Lizenz dort hinterlegt ist. Und ich glaube, da darf man diese beiden Welten jetzt auch nicht zu sehr miteinander vermischen. Und deswegen ist gerade das, was du auch als Statement von der OpenTF kurz erwähnt hast, dass dort gesagt wird, das gefährdet die gesamte Welt der Open-Source-Projekte. Letzten Endes ist Open-Source davon ja nicht tangiert. Es gefährdet maximal wirklich genau diese Projekte, wo ein kommerzielles Unternehmen etwas bisher unter einer sehr permissive License bereitgestellt hat. Weil da sind wir, glaube ich, in diesem Spannungsfeld, was du gerade erwähnt hast, dass letzten Endes du etwas bereitstellst, aus irgendeinem Grund, quelloffen, aber mit einer Lizenz, die eigentlich alles erlaubt. Aber natürlich hast du auch das Recht, die Lizenz später zu ändern. Und ich glaube, das darf man nicht zusammenwerfen mit den profitorientierten Unternehmen, die einfach nur sagen, ja, du darfst meinen Quellcode sehen. Ich meine, ich hatte gerade Microsoft genannt als Beispiel, aber es gibt natürlich auch andere Unternehmen wie GitLab, die auch ihre Produkte quelloffen bereitstellen. Aber das heißt nicht, dass ich mit dem Quellcode einfach beliebige Dinge tun kann, die ich möchte, sondern die Lizenz, die gibt jeweils vor, was ich mit diesen Dingen auch tun kann. Das heißt, das ist Common Practice in der Industrie und das darf man auch nicht zusammenwerfen mit, wie gesagt, diesen Projekten, die halt auch von der Foundation betreut werden, weil da steht ja häufig im Stiftungszweck, wie diese Produkte dann bereitgestellt, weiterentwickelt werden, wo die Contributions herkommen und wie auch mit diesem Stück Software langfristig vorgegangen werden soll. Von daher finde ich es auch so ein bisschen zu streng, wie damit dann auch mit HashiCorp umgegangen wird. Ich glaube, die Art und Weise, wie sie es gemacht haben, ist durchaus etwas, was man kritisieren kann. Aber letzten Endes haben sie jetzt aus meiner Sicht nicht etwas grundsätzlich Verwerfliches getan, weil wir letzten Endes als User von diesen Produkten eigentlich immer hätten damit rechnen müssen.
Ja, ich glaube, was sie damit meinen, wenn sie sagen, dass das so die Open-Source-Welt gefährdet ist, dass sie sagen, okay, bedeutet das, dass ich mir jetzt eigentlich immer von allem, was ich bisher über vielleicht irgendwelche NPM, NuGet, was auch immer Pakete mir in mein Projekt gezogen habe, davon ausgehen muss, dass ich irgendwann die Lizenz ändere und ich es auf einmal nicht mehr verwenden darf, zumindest dann alle zukünftigen Versionen davon nicht mehr verwenden darf. Ist das nicht super toxisch, wenn alle irgendwie ständig ihre Lizenzen ändern? Hätten die sich nicht, also ich glaube, die Aussage dahinter ist, die hätten sich von vornherein eigentlich überlegen müssen, das unter so einer Lizenz zu veröffentlichen, dass ich eben von vornherein weiß, woran ich bin. Diesen Move, das jetzt auf einmal zu ändern, ist, das ist, glaube ich, vielen sauer aufgestoßen. Auf der anderen Seite wenn du Open Source genommen hast von der Firma und du baust da dein eigenes Produkt drum auf, fühlt sich das nicht auch ein bisschen komisch an? Hat man doch so ein natürliches Gefühl davon, dass man, das ist vielleicht, glaube ich, nicht ganz richtig, was ich hier mache. Jemand anders schreibt Code, ich nehme den, sag herzlichen Dank und baue da einen gemanagten Service drumherum. Und verdient er jetzt einfach Geld mit, ohne da was abzugeben. Ich meine, das kann ja durchaus ein Mehrwert sein, gemanagten Service, um Open Source Produkt zu bauen. Das ist ja durchaus eine Veredelung davon, wo ja vielleicht auch viele von profitieren können. Aber ich kann natürlich verstehen, dass ein Maintainer davon jetzt nicht irgendwie jetzt nicht sagt, okay, du kannst, ich möchte da gar nichts abhaben von dem Kuchen. Und das ist ja nach wie vor möglich, ne? Also HashiCorp sagt ja, okay, dann du kannst es ja weiterhin tun, aber dann musst du bitte von uns eine kommerzielle Lizenz erwerben, wo wir über die Bedingungen verhandeln können. Ich glaube, es ist die fairere Lizenz. Ich glaube, die Art und Weise, wie es kommuniziert wurde, ist schwierig. Und auch, dass es so mittendrin geändert wurde, das stößt vielen sauer auf. Und natürlich auch die Tatsache, dass Terraform so ein de facto Standard geworden ist, der eigentlich gar nicht in der Hand von einem einzelnen Unternehmen sein soll. Auch wenn man darüber nachdenkt, wie viele Contributions die angenommen haben.
Ja. Ich glaube, im Fall von HashiCorp, die sind so ein bisschen da jetzt reingerutscht, ne, ohne sie in Schutz nehmen zu wollen. Ich glaube, sie sind sehr stark aus diesem Community-Gedanken entstanden und haben dann letzten Endes, um das Ganze weiterentwickeln zu können, dann dieses Unternehmen darum aufgebaut. Und ich glaube, die Beispiele, die ich gerade genannt hatte, irgendwie GitLab oder VS Code, sind natürlich Produkte von sehr etablierten Unternehmen mittlerweile, die sich wirklich Gedanken darüber machen, wenn wir so etwas bereitstellen, welche Lizenzform wählen wir da langfristig. Und ich glaube nicht, dass die es sich in diese beiden Beispiele leisten könnten, den gleichen Move zu machen, den HashiCorp jetzt gemacht hat, und da einfach die Lizenz zu ändern, weil das natürlich eine massive Auswirkung auch auf ihr Kerngeschäft hätte, wenn sie dort ihre Lizenzen ändern. Aber zu den Gründen, ich glaube, da können wir nur spekulieren, was da letzten Endes in der Vorstandsetage von HashiCorp vorgegangen ist. Vielleicht wissen die auch mehr als wir. Also vielleicht haben die Wind davon bekommen, dass irgendwelche Unternehmen gerade basierend auf ihrem Quellcode anfangen, kommerzielle Produkte aufzubauen. Wissen wir nicht. Wird die Zukunft zeigen. Aber letzten Endes bin ich absolut bei dir. Ich glaube, man hätte sich von Anfang an, als man das Unternehmen gegründet hat, auf Basis dieses Open-Source-Produktes, hätte man sich Gedanken darüber machen sollen, wie man auch langfristig sicherstellt, dass man dort halt nicht Wettbewerbern auch den Quellcode zur Verfügung stellt, wenn man das denn auch langfristig verhindern möchte.
Wie seht ihr das denn? Also ihr habt jetzt so ein bisschen unsere Meinung von Malte und mir gehört. Wir würden aber wahnsinnig gerne ein bisschen mit euch darüber diskutieren und auch, wie gesagt, euch bitten, da sachlich zu bleiben. Da habe ich eigentlich bei unserer Community weniger Sorge vor, aber da wird auch sehr unfair teilweise im Internet darüber diskutiert. Aber wir haben, wenn ihr uns auf Spotify hört, unten die Möglichkeit, dass ihr eure Meinung mal dazu da lassen könnt. Wie steht ihr zu diesem Change? Weil ich höre auch ganz viele verschiedene Meinungen und das fände ich eigentlich ja wirklich spannend, mit euch zu diskutieren. Wer uns nicht auf Spotify hört, der kann auch gerne eine E-Mail hinterlassen. Und wenn da spannende Sachen bei rumkommen, können wir die auch gerne mal in der nächsten Folge besprechen. Fände ich eigentlich ja wichtig, mal dazu so ein bisschen reinzuhorchen, wie ihr dazu steht.
Cool. Und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da. Geht auf Apple Podcast oder auf Spotify, wie gerade erwähnt. Und natürlich haben wir auch die Möglichkeit, weiterhin Kaffee von euch entgegenzunehmen. Schaut einfach mal auf unsere Buy Me Coffee Seite und lasst uns gerne auch weiterhin so zahlreich einen Kaffee da.
Genau, wenn ihr selber einen Kaffee, vielleicht sogar aus einer To-Do-Cast gebrandeten Kaffeetasse trinken wollt, dann gibt es einen kleinen Shop, der ist auch unten verlinkt. Da auch nochmal ganz, 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 ganz herzlichen Dank. Den haben wir letzte Folge angekündigt. Und da gab es wirklich einige von euch, die gesagt haben, yo, ich habe Lust, die Jungs zu unterstützen, indem ich da vielleicht irgendwie eine Kaffeetasse mit einem To-Do-Cast-Logo, mit unserem Gesicht drauf. Wir haben zwei lustige Comics ausgearbeitet. Das scheint sehr gut angekommen zu sein. Da auch nochmal, fanden wir sehr, sehr rührend. Wirklich vielen, vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr da Lust hattet, uns auf diesem Weg zu unterstützen und jetzt vielleicht auch im Büro mit der To-Do-Cast-Kaffeetasse angeben könnt. hat uns sehr berührt, fanden wir sehr, 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 sehr lieb von euch.
Von daher hoffen wir, ihr seid auch in 2 Wochen wieder dabei beim To-Do-Developer-Podcast und bis dahin alles Gute und schreibt viel Code.
Macht's gut, ciao.